Ich bin einen Tick zu spät, dafür habe ich einen wahnsinnig komischen Lichtstreifen hier im Gesicht. Für alle, die ein kleines Videosnippet hier was erleben werden, wissen, was ich meine. Aber das hält mich nicht davon ab, trotzdem mir diese Zeit zu nehmen. Und ich bin sehr dankbar, dass er auch heute wieder Zeit für mich hat. Mein Name ist Nico Backspin, das ist Triple Double und bei mir ist Dre Folk, die fucking Legende. Das muss ich übrigens immer wieder betonen. Und ich sag dir ganz ehrlich, mein Lieber, es ist schon schön, wenn ich durch die Lande ziehe und mit Leuten darüber spreche, dass ich auch einen NBA-Podcast mache, wo ich einfach quasi so die simplen Bedürfnisse der Menschheit versuche zu befriedigen. Wenn ich da Namen sage, das hat schon Effekt. So, oh, krass. Okay. Ja, oh, ja. Von dem habe ich schon gehört. Also ich habe das Gefühl, du hast im Basketball schon so das ein oder andere gemacht.
Ich glaube, das kommt aber mit der Zeit, ne? Wenn man 26 Jahre gemacht hat. Dann in der kleinen Bubble wahrscheinlich hat man dann den Namen schon mal gehört, ja.
Ja, aber ich bin dankbar dafür, dass du wieder ein bisschen Zeit hast. Und es haben sich in den letzten zwei Wochen so ein paar Fragen aufgestaut, weil wir ja auch dadurch, das hängt wieder ein bisschen an mir gerade, noch nicht gerade nicht wöchentlich sind. Wir werden versuchen, das wieder hinzukriegen, gerade alle zwei Wochen. Kommen Dinge auf und ich will ja wirklich auch immer hier in diesem Format so offen und naiv in die Runde steigen und mit dir darüber sprechen, was ich mitkriege und was ich sehe. Und was ich natürlich als allererstes gesehen habe, dass der NBA Cup wieder läuft. Hm. Start gar nicht so richtig mitbekommen, vielleicht liegt es auch an unserem Zwei-Wochen-Rhythmus, aber ich brauche mal deinen Blick da drauf, denn das ist jetzt die dritte Runde, glaube ich, die es davon gibt. Und eigentlich ist es ja immer noch, also für mich fühlt es sich immer noch wie ein nicht-organisches Element in meinem NBA-Kosmos an, aber du bist mittendrin. Kannst du mir mal einen Status geben? A, wie steht es um das Projekt und B, wie ist es sportlich gerade in dieser Saison?
Ach, ich glaube, du hast es schon ganz gut beschrieben. Es ist nichts, was, glaube ich, die Leute großartig bewegt. Also man sieht es natürlich visuell. Die Courts sind ja anders, sind ja dann so voll durchlackiert. Dieses Jahr auch ein bisschen, finde ich, in der Farbwahl zumindest, also immer noch offensiv, aber zumindest nicht mehr so ganz wild, dass man denkt, okay, ich habe keinen Bock, da drauf zu gucken. Aber am Ende des Tages sind es natürlich eigentlich normale, reguläre Saisonspiele, wo halt das Label Pokal oder Cup drauf geschlagen wird. Und ja, das immer merkt schon, glaube ich, wenn man zufälligerweise eine Partie dann von da schaut, aus diesen Cup-Games, dass es ein bisschen mehr geht. Auch nicht bei jeder Truppe, also Teams, die jetzt eh schon ausgeschieden sind. Da gibt es schon einige, denen ist das letzte Spiel, so die letzten beiden Spiele dann auch egal. Aber ja, es ist eben noch nicht angekommen, wirklich. Ne? Ich meine, das ist aber auch vollkommen nachvollziehbar. Ne? Um so eine gewisse Tradition ja, daraus entstehen zu lassen, brauchst du erst mal ein paar Jahre, in denen das gespielt wird. Dann müssen die erst mal ein paar Momente festsetzen. Ich glaube, die ersten beiden Jahre, die wir hatten, da weiß ich jetzt nicht unbedingt, wo die großen Momente waren, aber ne, vielleicht gibt es ja was. Ne, es kommt ja dann speziell wieder zu auf dieses Finalwochenende, sage ich mal, da in Las Vegas. Da muss irgendwas Cooles produziert werden oder vorher bei der K.O.-Runde. Da muss irgendwie, muss es da geile Momente geben. Ist ein bisschen schwer, wie gesagt, weil die Playoffs und Finals natürlich alles überstrahlen, aber bis dahin, also ich kann jetzt auch nicht sagen, also ich könnte es ja nicht sagen, wenn ich nicht gerade die Tabelle aufgemacht hätte, wer jetzt Gruppe A, B, C, D anführt, ne, das, es gibt ja nur A, B, C im Osten und Westen. Das läuft so ein bisschen nebenher, aber ich hoffe einfach, dass es dieses Jahr, wenn es in die K.O.-Spiele geht, dass es sich da dann ein bisschen zuspitzt und ein bisschen mehr drauf geschaut wird.
Ich habe das Gefühl, das kann gar nicht funktionieren. Als Fußballfan, weil das, was den DFB-Pokal, das Pendant im Fußball so groß macht, ist halt, dass Vestenbergs Greuth Bayern München schlägt, ja, dass Arminia Bielefeld im Finale steht, dass der Kleine den Großen schlägt. Es gibt aber in der NBA keinen Kleinen und Großen. Und ob jetzt die Sacramento Kings oder wer auch immer mal die Lakers in einem Spiel schlagen, weil sie die Kleineren geografisch sind gegen das große LA, das interessiert doch niemanden. Außerhalb, also du machst die Regular Season dadurch doch nicht interessanter.
Nee, das ist ja auch der große Kritikpunkt von Anfang an gewesen, dass man wirklich gesagt hat, okay, also wer sind denn die Kleinen? Ich meine, klar kann man sagen, das ist ein Team, was ich jetzt, wie die Pacers, die so schon ausgestiegen sind, dieses Jahr haben die ein großes Verletzungsproblem, die sind irgendwie klein oder ein Team wie Brooklyn oder so, aber du hast vollkommen recht. Ich denke auch, das ist halt, also ein Pokal machen meines Erachtens zwei Sachen aus. Zum einen, wie gesagt, eine Klein gegen Groß, ne, Pokal hat seine eigenen Gesetze und das andere ist, dass du was erreichen kannst. Und ich meine, wir haben die gleiche Situation gehabt im DBB-Pokal früher, Der war natürlich auch ein bisschen anspruchsvoller oder war spektakulärer, weil da Kleine dabei waren. Ab einem gewissen Punkt hat das keinen Sinn mehr gemacht. Jetzt machen wir es ja auch nur noch mit den größeren Teams. Da fehlt auch diese kleinen Momente. Aber was ihm auch fehlt, ist, man kann sich nicht qualifizieren, sag mal, für die Euroleague oder sowas. Ne? Also, dass du halt in Europa spielen kannst dadurch. Das hat eben auch nochmal seinen Reiz. Und das hast du in der NBA natürlich auch nicht. Im Endeffekt geht es halt ums Geld. Es geht um das Geld, was du kriegst. Das sind durch 500.000 dann. Das ist natürlich auch nicht für die Supermillionäre, die jeder stellenweise jedes Team anführen. Aber es geht natürlich um die Jungs am Ende der Bank. Das ist der einzige Hebel, den die NBA so ein bisschen hat. Für die ist natürlich geil. Weißt du, wenn die nochmal vierstellig, fünfstellig was bekommen an Geld, super. Ne? Dafür geben dann auch die Stars dann Gas, eben für die Jungs, die hinten an der Bank sitzen. Aber ich gebe dir vollkommen recht, es ist nicht das, was den Pokal in Europa eigentlich ausmacht.
Wer ist eigentlich Titelverteidiger?
Fragst mich jetzt was? Ich würde sagen, es ist Milwaukee, aber ich weiß es ja nicht. Oder ich weiß, warum die Pacers? Pacers haben gewonnen, oder?
Ich weiß,
die waren am letzten Jahr gewonnen, eins von beiden. Ja.
Und ich weiß es nicht, und das ist halt das eigentliche Problem an der ganzen Geschichte, glaube ich. Und so, wenn nicht mal Dre Vogt jetzt das quasi sich auf die Brust tätowiert hat, wer letzte Saison den NBA Cup gewonnen hat, und ich werde es erst dann machen, wenn die Knicks den Titel holen. Und es wird halt schade, wenn das der einzige Titel ist. Ich frage mich, ob so die New York Knicks, wenn sie den NBA Cup gewinnen würden, das so zelebrieren würden, so nach 50 Jahren endlich wieder einen Titel. Keine Ahnung, wie das so auch der erste FC Nürnberg gemacht hat, als sie den Pokal gewonnen haben. Oder Wolfsburg, als sie mal den Pokal gewonnen haben. Glaube ich nicht. Werden wir nicht rausfinden. Die einzige Chance, die ja noch bestehen könnte, wäre, dass man sagt, der Gewinner des NBA Cups darf dann in der NBA Europe mitspielen. Aber ist das eigentlich ein Fluch oder ein Segen? Und wo stehen wir da eigentlich? Denn, guck mal, auch da, bisschen Social Media, ich habe das mitgekriegt. Ich hätte Fragen, aber vorher möchte ich mal wissen, wo stehen wir?
Das wird kommen. Also auf die eine oder andere Art und Weise. Also 2027, 2028 starten die. Man ist jetzt an dem Punkt, wo man auch schon Infos lesen kann, welche Städte so dabei sein sollen. Jetzt war, glaube ich, vor ein paar Tagen die Meldung, dass Manchester United angeblich, ne, bei Manchester war als Stadt schon genannt worden. UK will man, glaube ich, Manchester und London dabei haben. Man dachte aber nicht immer, dass es Manchester City wäre, weil es da auch schon ein bisschen Anbahnungen gab über die Jahre. Man hat auch mal so mal NBA-Teams hingeschickt, dann haben die Fotos gemacht und sowas. Und man dachte durch die Sponsoring-Geschichte, das wäre vielleicht so ein Ding. Jetzt dieses Manchester United, die wohl auch mal früher vor ein paar Jahrzehnten eine Basketballmannschaft hatten. Und das ist ein bisschen so ein Ansatz, der mehrere Hebel zieht. Also zum einen, man will Fußballmarken da drin haben, ne, wie zum Beispiel Manchester United. Mal gucken, ob zum Beispiel auch PSG, Paris steht auch auf der Liste der Städte, die sie dabei haben wollen, ob man PSG dann verpflichtet. Ich meine, da gibt es eine große Kooperation mit der Jordan Brand, vielleicht ist das auch, da spielt es auch mit rein.
Klingt obvious, Bayern, ehrlicherweise.
Ja, genau. Also Bayern München, klar, die haben jetzt eine Basketballmannschaft, die in der Euroleague spielt, aber da wird auch gemunkelt, Berlin, Alba Berlin und dann eben Bayern werden auch sollen mit dabei sein, man weiß ja immer noch nicht. Ne? Also das sind alles jetzt so Gerüchte und so ein paar Leaks vielleicht. Da muss man alles immer noch mal erstmal abwarten. Aber Fakt ist, man will 16 Mannschaften haben und es soll mehrere Hebel geben. Also zum einen Franchises, die neu gegründet werden, ne? Oder Teams, die neu gegründet werden, zum Beispiel von Manchester United. Dann soll es etablierte Mannschaften geben aus der Euroleague, also zum Beispiel FC Barcelona, Real Madrid, Bayern München, Asvel Villarban. Das sind so Teams, die da genannt werden. Und dann soll es aber auch die Möglichkeit geben, es ist ja auch so, dass die NBA es nicht alleine macht, die NBA will das mit der FIBA zusammen machen. So, und die FIBA, denen ist natürlich ganz wichtig, dass es so eine Durchlässigkeit gibt in diesen europäischen Wettbewerb durch die nationalen Ligen. So, und die FIBA macht selber ihre Champions League, das ist quasi dann so, ja, wie soll man es jetzt, vielleicht im Endeffekt die zweite, aber eher die drittbeste Liga in Europa, wenn es um die nationalen Wettbewerbe, internationalen Wettbewerbe geht. Und der Sieger der Champions League soll dann auch mitspielen dürfen in der NBA Europe. Es sollen sich aber auch wohl einige Meister qualifizieren können, nationale Meister. Bin ich gespannt. Also das sind alles ein paar Sachen, ne, wo man auch immer gucken muss, passt das alles. Aber der Grund, warum das gemacht wird, man könnte sagen, hey, wir haben die Euroleague, das läuft doch, ist doch geiler Basketball, warum kommt überhaupt jetzt die NBA hier rüber und macht irgendwie alles kaputt? Naja, die Antwort ist natürlich immer Geld bei solchen Sachen. Also die Euroleague nimmt viel zu wenig Geld ein. Der Grund, warum Alba Berlin zum Beispiel nicht mehr dabei ist in der Euroleague, ist ganz einfach, dass die damit Verlust gemacht haben. Ne, es gibt Stakeholder, Shareholder, die mehr kriegen von den Einnahmen in der Euroleague und manche eben dann nicht. Und Alba Berlin war eines der Teams, das wenig bekommen hat. Und das soll in der NBA Europe anders sein. Ja, da soll es natürlich so sein, dass man sich schon einkaufen muss in die Liga, aber dann eben auch garantiert ist, dass man eine Menge Geld zurückbekommt. Jetzt darf man gespannt sein, wie das alles dann funktioniert. Fakt ist aber, wenn die NBA kommt, wenn sie diese finanzielle Power, die sie natürlich hat, also da müssen wir nicht drüber reden, die haben ein großes Festgeldkonto, wenn das Geld in den USA auf dem Konto liegt, dann zahlen die nur Steuern da drauf. Wenn die das alles mitnehmen, wenn die Sponsoren mitbringen, dann können die das ganz anders aufziehen als die Euroleague. Und dann kann man nur hoffen, dass es nicht dazu kommt, dass man zwei Ligen hat. Ne? Dann sich ein paar der besten Teams spielen da, die anderen spielen da und die Spieler müssen sich entscheiden. Das, da hat keiner was von. Sondern die Hoffnung muss sein, dass man eventuell alle drei an einen Tisch bekommt und da eine geile Lösung findet. Und eine geile Lösung wäre halt, wie gesagt, mehr Geld für Spieler, Vereine, Jugendausbildung, Rücksichtnahme auf die Fieber-Qualifikationsfenster, dass wir bei den Nationalmannschaften zumindest dann auch alle Euroleague oder im NBA Europe Spieler dann haben. Und halt einfach gesagt, geilen Sport. Es wird nicht so aussehen, dass die Amerikaner rüberkommen und sagen, wir machen das hier wie in der NBA, 48 Minuten und viel Show, sondern das wird halt dann, ne, die werden auch Rücksicht nehmen. Das ist der Fieber auch wichtig. Und ich hoffe aber, dass wir dann, wie gesagt, mehr Geld ins System bekommen, bessere Jugendausbildung vielleicht nochmal, wo die jetzt schon sehr, sehr gut ist, tollen Sport sehen. Eben quasi wie die Euroleague, nur mit mehr Kohle für alle. Das wäre wahrscheinlich das Ziel von allen.
Ich gucke hier immer mit der Gesamtsportbrille drauf, ein bisschen auch natürlich Freund des Sports, aber die erste Parallele zum Fußball, wo eine Frage daraus entsteht, was bedeutet denn das dann für den deutschen Basketball, wenn sich Alba Berlin und Bayern München entscheiden, NBA Europe zu spielen? Ist dann nicht die deutsche Basketballliga tot?
Sie spielen ja weiter in der BBL, also nicht, dass sie jetzt dann nur in der NBA Europe spielen, sondern die spielen beides, was sie jetzt auch in der Euroleague schon siehst. Aber ich muss kurz einen Satz dazu sagen, BBL oder generelle deutsche Profibasketball ist sowieso seit Jahren eine sehr regionale Leuchtturmgeschichte. Also Fans von Alba oder von Ulm oder von Crailsheim oder von Ludwigsburg, die können dir nicht großartig irgendwas erzählen über die anderen Teams der Liga. So, die sind Fans von ihrem Team, von ihren Farben. Das ist auch oftmals egal, welcher Name hinten drauf steht, da geht es auch um, was vorne auf dem Trikot steht. So, einfach weil es da eine große Fluktuation gibt seit Jahren. Die Liga hat ein enormes Identitätsproblem. Die Liga hat jetzt auch noch alle jungen Spieler mehr oder weniger verloren, die was drauf haben an die NCAA, weil die viel mehr Geld bezahlen. Und das lebt Basketball in Deutschland auf Profiniveau, lebt davon, dass es in der Arena einfach ein geiles Erlebnis ist, wenn man hingeht und Basketball guckt. Tolle Stimmung, kleine Arenen, in der Regel gibt es hier ein paar größere, aber eine tolle Stimmung. Der Sport ist gut, ist okay, aber wie gesagt, es gibt, also ich würde argumentieren, dass es für die Bayern zum Beispiel eher hinderlich ist, in der Bundesliga zu spielen, einfach weil das eine Liga ist, da spielst du mit. Das ist ein großer Spielplan mit der Euroleague, sind auch über 80 Spiele. Das macht eigentlich ab einem gewissen Punkt auch keinen Sinn mehr, aber man macht es noch und das ist natürlich auch schön und ist gut für die BBL. Aber die BBL, ehrlich gesagt, an Bedeutung, das ist schon ganz, ganz weit unten angekommen, ehrlich gesagt.
Das ist krass, ja, auch schon mal hier ein Gespräch mit dir und auch außen schon gehört. Für mich fühlt sich das trotzdem komisch an, wenn dann Alba 2 quasi in der Bundesliga spielen. Mir war nicht bewusst, dass sie bleiben, aber es ist dann noch fataler eigentlich, weil das Geld dann da in die erste Mannschaft in der NBA Europe fließt.
Es wird schon gleich eine Mannschaft sein. Du hast dann halt einen viel größeren Kader. Das sieht man bei den Bayern jetzt ja auch. Die Bayern haben quasi einen Kader, wo sie zwei Mannschaften von aufstellen können.
Crazy.
Und, ne, das
aber
ist
es macht eine Schere.
Das macht natürlich, die Schere ist aber jetzt auch schon da. Ich meine, das Ding ist, man muss ja auch sagen, der Wettbewerb in BBL mit den Bayern ist zum Beispiel auch einer, wo ich jeden verstehen kann, der sagt, boah, das ist aber irgendwie auch ein bisschen fragwürdig. Denn ich meine, überleg mal, die Bayern spät in der Saison spielen vielleicht, was ich montags am Golf, gibt es jetzt auch eine Mannschaft in der Euroleague, spielen da, kommen zurück und spielen dann vielleicht zwei Tage später gegen einen Abstiegskandidaten. So. Der halt hochmotiviert ist, der nur ein Spiel die Woche hat. Und die Bayern hatten sich vorher zwei Auswärtsspiele, die gesagt, kommen dann vom Golf zurück, schleppen sich irgendwie in die Halle, wo alle sitzen mit dem Messer zwischen den Zähnen und verlieren dann so ein Spiel, was wieder am Kanal ist, ja so Schedule Loss, also einfach ein Spielplan-Niederlage, einfach weil du so fertig bist. Das kann ja nicht im Sinne des Wettbewerbs sein. So, ne? Und wenn du dich dann einfach nicht konzentrieren kannst auf beide Wettbewerbe, dann ist irgendwann auch der Punkt erreicht, wo man sich fragen muss, macht das Sinn, aber bei Netbeam mitzuspielen. Aber ja, wie gesagt, es ist ein Thema, das uns schon einiger Zeit begleitet in der BBL.
Ja, sehe ich auch. Und am Ende des Tages, wir werden sicherlich nochmal drüber sprechen. Ich wollte einfach schon mal einmal einchecken, weil ich das schon wild finde. Ich habe so die Städte gelesen und so. Das sieht alles gut aus. Ich habe auch das Gefühl, dass das ein Schritt weiter ist, als es zum Beispiel die NFL nicht mit der ELF gemacht hat, mit dem, was sie da gebaut haben, dass sie sich nicht nochmal eine europäische Liga angedockt haben. Deswegen ist es, glaube ich, risky, aber auch Chance und so. Und ich bin da erstmal vom Produkt her, glaube ich, relativ frohen Mutes, dass das eher funktionieren kann, weil Basketball vielleicht auch ein anderer Sport dafür ist. Nichtsdestotrotz muss ich ganz ehrlich sagen, ist es schon, es fühlt sich an, es muss ja klare Regularien geben, nicht dass, und ich bleib dabei, Bayern 1 dann auf einmal Spieler runterstellen kann, wenn sie in der Liga nochmal ein Spiel gewinnen müssen. Und da werden ja sicherlich auch der NBA-Rest, der nicht in der Liga untergebracht wird, der wird sicherlich in der NBA Europe dann seine Verträge kriegen, was das sportliche Gefälle nochmal größer macht. Da muss ja schon Regeln einsetzen, weil sonst hätte ich halt keinen Bock, irgendwie nochmal eine Wette zu platzieren, ob jetzt die Towers vielleicht doch nochmal Bayern schlagen. So, das wird, glaube ich, ein Problem. Stichwort Wette. Ist eigentlich vom Wettskandal was übergeblieben oder ist Business as usual?
Ach, es gibt natürlich jetzt immer wieder die Meldungen, die so kommen. Zum Beispiel heute Morgen war es, glaube ich, so Chauncey Billups jetzt. Natürlich geht es alles seinen juristischen Weg, ne, der antreten musste. Im Gericht in New York wird das ja verhandelt und dann gesagt hat, nee, ich bin unschuldig. Und jetzt musste er natürlich eine Kaution, glaube ich, 5 Millionen waren es, hinterlegen, damit er wieder abfahren konnte. Jetzt wird natürlich das, es werden die Beweise jetzt natürlich, ne, präsentiert. Und dann geht das jetzt alles, wie gesagt, seinen Gang. Aber so wirklich was Neues jetzt gibt es ehrlich gesagt nicht. Es gab mal so ein paar Gerüchte noch, soll ich das nochmal machen? Gerüchte, dass noch ein paar andere Sachen nochmal rausgekommen wären. Aber das Ding ist einfach, das sind dann oft so Dinge, die einfach so ein bisschen sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr shady sind. Also, ne, solange das jetzt nicht wirklich offiziell von FBI-Seite oder da bei den Verhandlungen irgendwie rauskommt, muss man sagen, sollte man da sicherlich nicht irgendwie großartig mit beschäftigen. Da kommt man ins Teufelsküche.
Es gibt ganz interessant, es gab vor kurzem irgendwie eine Doku, wo ich geguckt habe, wo ein Profi über so einen Skandal quasi gesagt hat, er war halt ein bisschen zu dumm, weil er sich hat erwischen lassen. Und ich habe das Gefühl, so ein Skandal ist ja schon ein Erdbeben für die NBA, was natürlich auch die komplette NBA und das gesamte Konstrukt, also der gesamte Tross, ja eigentlich so klein wie möglich halten muss, damit es keinen Image-Schaden bedeutet. Und trotzdem ist ja Gefahr läuft, ein von unten wabendes bis vielleicht hin zu einem System und oder aber noch viel, viel mehr schwarzen Schafen innerhalb des Systems führen kann, die man eventuell alle aufdeckt. Ich habe irgendwo gelesen, LeBron James distanziert sich so. Gibt's da, ich weiß gar nicht, ob in dem Kontext, aber gibt es mehr davon, dass du jetzt auch wirklich so klar absteckst, so ich stelle mich auf die Seite, ich bin lieb, so, also, oder glaubst du, das Ganze wird so weggekehrt, bis es dann immer ein Gerichtsurteil gibt und dann machen wir weiter?
Nee, ich glaube, das ist ein Riesenproblem für den Weltsport. Ich meine, also zum Beispiel jetzt, wenn wir im amerikanischen Basketball sprechen, ich glaube nicht, dass die NBA das große Problem hat. Das große Problem hat die NCAA, ne, wo Spieler unterwegs sind, die mit der Arbeit auch Geld verdienen, stellenweise auch gutes Geld verdienen, aber auch viele, die quasi gar nichts verdienen. So, dann ist immer die Frage, ob da dann all diese Wetten noch angeboten werden, diese Over-Under-Geschichten, wie viele Punkte macht ein Spieler oder so. Aber da hatten wir ja auch schon, da gab es ja quasi kein Jahrzehnt, wo es nicht irgendwie Wettskandale gab in der NCAA im Basketball. Und das Gleiche würde ich sagen, gibt es schon ja auch im Fußball in Deutschland. Also ich meine, dritte Liga oder so. Die Jungs kriegen natürlich dann auch schon anständig Kohle, sicherlich auch mehr als in der Basketball-Bundesliga stellenweise, aber da kann mir auch keiner erzählen, dass da nicht irgendwelche Dinge passieren. Das Gleiche gilt wahrscheinlich. Ich meine, du kannst auf die dritte, vierte, sich finnische Eishockey-Liga setzen. Also ich meine, das ist einfach eine Geschichte, deswegen mache ich auch nichts für Sportwetten, wo ich einfach denke, das ist ein weltweites Problem. Ein weltweites Problem und ein flächendeckendes Problem. Und natürlich sind die Sportligen davon arg betroffen, aber natürlich auch die Wettanbieter an sich. Deswegen gibt es ja auch diese vielen, vielen Sentinel-Programme, die natürlich sofort Alarm schlagen, wenn irgendwo irgendwas gewettet wird, was außerhalb der Norm ist. Aber das wird es immer geben. Und das hat es auch schon immer gegeben. Ist genug, wir haben jetzt eine neue Ausgabebeispiel, wir haben eine Story über Jerry Tarkanian, sehr, sehr bekannter NCAA-Coach gewesen in Las Vegas. Das passt natürlich dann auch wie die Faust aufs Auge. Und da war es, glaube ich, in den 80er, 90er Jahren, da wurden Spieler von dem halt wurden fotografiert in einer Hot Tub mit so einem bekannten Sportwetten-Typen. So, ne? Ich glaube, wie hieß er? Johnny the Fixer oder so, wie der hieß. Also, ne, das sind Sachen, das haben wir schon immer gehabt. Das wird es auch immer geben, da wird auch immer beschissen werden. Man hofft einfach nur, ja, egal um welche Sportart es geht, dass es dann nicht, was ich beim WM-Finale darum geht, dass einer da Tor durchlässt, sondern dass es eher darum geht, dass, wie gesagt, ein Jonte Porter in einem unbedeutenden NBA-regulären Saisonspiel nach 5 Minuten sagt, oh nee, ich habe jetzt Fußauer, ich bleib mal lieber draußen, und dann gewinnt irgendwer $20,000. So, ne? Also was anderes haben wir nicht. Aber das liegt nicht an der NBA, das liegt nicht an irgendwas, was jetzt der amerikanische Sport anders macht. Es liegt daran, dass einfach Sportwetten, was das angeht, tja, einfach eine Geißel des Profisports sind.
Ja, ehrlicherweise, ich verstehe auch voll die Prinzipien dahinter. Ich bin halt, was das angeht, dann auch der Naivling, der dann, keine Ahnung, wenn er im Stadion sitzt, trotzdem einfach am Spieltag ein bisschen wettet, einfach nur auf Spaß draus zu haben. Das System dahinter und der Rattenschwanz ist aber offenkundig ein Problem und dementsprechend natürlich auch immer etwas, was wahrscheinlich auch an anderer Stelle diskutiert und reguliert werden muss. Ich würde trotzdem jedes Jahr wieder eine Wette darauf abschließen, dass die New York Knicks Meister werden, egal wie sie in der Saison stehen. Und ich habe das Gefühl, ich habe irgendwelche, du weißt, ich komme dir immer mit Social Media Memes, Anthony Davis zu den New York Knicks gelesen und so einen ganzen Schnick, Schnack, Schnuck. Wir wollen nicht immer in die Knicks im Detail gehen, aber fangen wir mal im Osten an. Wie steht's denn da? So, sollte ich Cashout machen oder soll ich die Wette noch halten?
Erstmal solltest du vielleicht auf andere Seiten lesen. Wenn du Anthony Davis für nichts liest, dann weiß ich nicht. Also dann ist das wahrscheinlich eher eine ziemliche Trash-Seite gewesen. Aber,
ja, das ist immer so ein Social-Media-Ding. Und dann denke ich mir so, eigentlich schreibe ich dir gleich. Und dann sage ich so, nee, der ärgert mich eh. Dann mache ich das lieber im Format. Dann kann er da über mich pöbeln.
So kriegen sie dich. So machen sie dich kaputt mit so einem Blödsinn, mit so einem Trash. Aber gut. Nee, die Knicks, ja, da war ganz interessant zu lesen, das hatte ich gestern auch bei mir im Podcast, dass der Coach mal erklärt hat, warum Mitch Robinson oder wie entschieden wird, ob der eigentlich spielt oder nicht. Der hat ja so ein bisschen wieder so geload-managed, also die Einsatzzeiten werden gesteuert und er meinte halt so, ja, es ist halt unser medizinischer Chef, redet mit rein, der Spieler selber, der Agent, wo ich dachte, okay, krass, also die müssen alle irgendwie sagen, ja, der spielt oder spielt nicht, spielt wie viele Minuten er spielt, weil er Free Agent wird, natürlich nicht wieder verletzen will. Das fand ich ganz spannend, dass da so ein Rattenschwanz dran hing. Aber die Knicks, ja, ich meine, Jalen Brunson ist zurück, das passt soweit, ist alles super eng beieinander. Ich glaube, so der Eastern Conference ist so eng beieinander, dass da wahrscheinlich momentan von 1-7 jedes Team irgendwie, kann man argumentieren, kommt in die Finals von denen. Ich meine, Toronto und Detroit, das sind so die beiden Überraschungsteams, die hat man nicht so weit vorne erwartet. Und Detroit ist eben auch historisch gut unterwegs. Sie haben jetzt 13 Siege in Folge. Das ist, haben sie einen eigenen Rekord mit eingestellt. Den haben sie 2004, 1990 aufgestellt. Beides Male Bad Boys. Bad Boys 1, Bad Boys 2.0. Beide sind Meister geworden.
Das und ist Detroit so kann, crazy.
Ja, und Detroit kann heute Nacht gegen Boston das 14. Spiel gewinnen. Und damit werden sie dann alleine Rekordhalter in ihrer eigenen Franchise-Geschichte. Das werden wir mal abwarten. Aber die sind die Story.
Und ja, wollte ich gerade sagen, und da gehe ich mal rein. Und ich bin ja immer so weit außen vor. Ich weiß noch vorletzte Saison gewesen sein, wollte ich an einer NBA 2K-Liga teilnehmen. Und ich konnte nicht an der NBA aus zeitlichen Gründen da teilnehmen. Das einzige Team, das mir noch angeboten war, waren die Detroit Pistons. Als das schlechteste Team der Liga offenkundig. 2 Jahre später oder im kürzesten Zeitraum stehen die auf einmal da. Das ist doch das, was man an dieser Liga und einem Sport lieben kann, ne?
Ja, die hatten natürlich in den letzten Jahren ziemlich Pech mit Verletzungen. Also ne, gerade jemand wie Kate Cunningham, der beste Spieler da. Und ich glaube, vor 2 Jahren war das, als sie den Rekord aufgestellt haben für die meisten Niederlagen in Folge, generell ja, genau. Liga-Geschichte. Der war, wie gesagt, ja, dann immer on und off. Der war wirklich nicht auf dem Line-Up. Dann hatten sie irgendwie niemanden, der Dreier werfen konnte. Und das haben sie dann vergangenes Jahr schon behoben. Da ging es ja schon gegen Daniel Nix in den Playoffs hoch her. Und da hätte man auch 1-2 Calls anders gelaufen wären, wenn dann den Nix auch rausgeflogen, wenn wir ehrlich sind. Und die haben jetzt eben viele junge Spieler. Zum einen kommen wir nachher noch im Spiel der Woche, deswegen nenne ich den Namen jetzt nicht. Die einfach echt super funktionieren. Und die spielen halt so ein bisschen diesen Bullyball, also spielen relativ groß, ne, spielen physisch, wie man das in Detroit immer irgendwie so gerne möchte, von den Bad Boys. Und das ist eine tolle Truppe. Also es geht gerade so weit, dass jetzt auch schon viel spekuliert wird. Mensch, sollten die nochmal einen Trade machen, um jetzt wirklich anzugreifen? Was mit Lauri Markkanen aus Utah und so? Ich denke, das ist alles ein bisschen zu früh. Sollen das mal spielen? Ich sage, die sind wahnsinnig jung. Die haben zwar Tobias Harris mit 33 und Duncan Robbins mit 31, aber sonst, und Caris LeVert auch 31, aber alle sonst, die wirklich viel spielen. Alle unter 30, auch meistens sogar unter 25, die machen echt Spaß. Und die haben dieses Jahr, glaube ich, nochmal die Zeit einfach zu gucken, wie weit es geht. Und dann kann das Management vielleicht in der Offseason mal gucken, ob sie nochmal irgendwo nachbessern. Aber Kate Cunningham und Co., das ist eine geile Truppe. Also denen traue ich auch zu, dass sie weiter so durchziehen.
Ja, interessant. Also nix, genau, du hast es ja schon gesagt, ich habe das auch so registriert, dass alle Teams da nah beieinander sind. Die Orlando Magic spielen natürlich auch ihre Rolle. Cutten wir jetzt ab, lass uns da beim nächsten Mal ein bisschen ausführlich über das reden, weil man dann noch mehr ein bisschen Wagner-Geschichte hat, weil der ja gerade dick performt. Ich habe aber im Westen auch wieder so eine Headline gelesen, OKC, so nach dem Motto, ein bisschen eine Bedrohung für die Liga, also insgesamt, auch weil ist ja nicht das fancyste und super attraktivste Team jetzt für die Gesamtperformance einer Liga nach außen. Offenkundig ja aber verdient da, wo sie stehen, als Champion. Und jetzt schon wieder 17-1, habe ich gerade gesehen. Also die marschieren und marschieren und marschieren, oder?
Ja, und der zweitbeste Spieler fehlt noch, also Jalen Williams, der ja auch in den Finals wahnsinnig abgeliefert hat. Ist, wie gesagt, gar nicht dabei. Nicht gespielt, weil er in der Offseason Daumen operiert wurde.
Wahnsinn.
Ja, also ich meine, klar, ich lese natürlich auch oder höre, dass Leute sagen, oh, so ein bisschen, also, ne, also ich glaube, die reden auch nicht gerne über Oklahoma City. Und dann sagt man mal, die sind langweilig. Dann muss man sagen, aber wer die langweilig findet, so wie die Basketball spielen, der hat vielleicht auch den Sport dann noch nie wirklich geliebt oder verstanden, weil das ist eine grandiose...
Ja!
Nee, das ist nicht mal ein Hot-Take, das ist einfach nur die fucking Wahrheit. Weil einfach viele Leute auch natürlich Basketball nicht verstehen, muss man auch sagen, die gucken. Das ist ja auch okay. Ich meine, jeder Fan muss drin sein und wissen und verstehen, was die Thunder da offensiv und defensiv machen. Aber das ist also wirklich, wirklich grandios, ne, wie die verteidigen. Also das ist ein... Welle auf Welle von aggressiven Verteidigern kommen dann, die bilden Spieler aus. Jetzt AJ Mitchell, der voll in die Bresche gesprungen ist, im Endeffekt für Jalen Williams. Das sind einfach Sachen, wo man sagen muss, wow, das ist verrückt, wie die das machen. So ein Chet Holmgren hat einen Riesensprung gemacht. Ein Jalen Williams, wie gesagt, wenn er zurückkommt, macht die nochmal besser. Die haben ja noch Draftpicks ohne Ende in den nächsten Jahren. Das heißt, die werden auch da nochmal nachladen können. Und das macht es vielleicht ein bisschen auch gefährlich, dass man vielleicht sagt, dominieren die jetzt das ganze Ding in den nächsten 3, 4, 5 Jahre? Das glaube ich jetzt nicht. Die werden sicherlich nach der Saison ein bisschen Gehälter abbauen müssen, ne, weil sonst diese Strafen ja dann dazukommen, die man dann so bekommt, wenn man zu viel Geld ausgibt. Aber die spielen wahnsinnig tollen Basketball. Also ich kann das nur jedem empfehlen, sich wirklich das mal anzugucken und nochmal wirklich mit einem offenen Auge. Es müssen nicht immer nur Dunks sein, was weiß ich, irgendwelche Stepback-Dreier. Man sollte vielleicht auch nicht immer daran aufhängen, wie viel Freiwürfe Shai Gilgeous-Alexander wirft. Auch das zeigt so einen gewissen mangelnden Basketball-IQ, wenn man sich nur darauf immer aufhängt. Von daher, das ist eine geile, geile Mannschaft. Und die stehen nicht umsonst da. Und natürlich kann einem Angst und Bange werden, wenn jetzt die noch Jalen Williams dazukriegen. Auch weil er dahinter sich so ein großes Mittelfeld aufbaut. Ich kann gleich mal erklären, warum da ein Team jetzt ein bisschen leider ziemlich gebeutelt ist. Aber Oklahoma City ist wahnsinnig cool. Und also jeder sollte sich die anschauen, auf jeden Fall.
Ja, das merke ich allerdings auch. Und ich glaube, da bin ich auch bei dir, bei wer den Sport liebt. Am Ende des Tages ist das spektakulär, macht Spaß zu gucken. Das habe ich auch jetzt alles für mich registriert. Vielleicht ist es einfach die Fanciness, weil es halt, okay, Oklahoma City jetzt nicht die coolste Stadt ist. Aber trotzdem geht es um Sportliche und das ist schon krass beeindruckend. Und da werden sie wahrscheinlich diese Saison noch haben. Zumal sie ja auch in einer Conference sind, die ja sonst eigentlich genug andere strahlende Franchises hat, die Lakers mehr performen, habe ich das Gefühl, aber manche halt auch nicht, ne? Inklusive übrigens auch den Clippers. Ich weiß nicht, ob das ist das, worüber du reden wolltest, aber es ist mir halt aufgefallen, als ich so ein bisschen vorher geguckt habe, wieder die eine Information im Hintergrund mit dem tollsten, größten, schönsten Stadion bald oder Halle und auf der anderen Seite sportlich einfach eine riesengroße Sackgasse. Aber was sonst stört dich am Westen gerade oder wer?
Ne, stören tut mich eigentlich relativ wenig. Meine Clippers sind sehr alt und haben einfach defensiv nicht mehr den Charakter, den sie vergangenes Jahr hatten. Das war vielleicht nicht ganz unbedingt so zu erwarten. Das ist ein bisschen enttäuschend. Ne, aber das Team, was ich eben meinte, ist Denver. Weil die haben leider Gottes jetzt zwei relativ herbe Verletzungen, die sie wegstecken müssen. Zum einen war Christian Brown auch ein toller Dreier- und Defense-Spieler. Er war umgeknickt. Da musste man jetzt noch so 3, 4 Wochen, hat man noch so verbucht, ist der erst wieder da. Aber jetzt hat sich auch noch Aaron Gordon verletzt. Also das ist ja mit einer der, vielleicht sogar der beste 3-and-D-Spieler, den wir haben in der Liga. Hamstring, also Oberschenkelrückseite, 4 bis 6 Wochen. Und jetzt beide, ich meine, die haben die Bank aufgepolstert im Sommer. Das war natürlich wichtig auch. Aber ob die das jetzt so abfangen können, muss man mal abwarten. Weil es ist mal jetzt, wenn man auf den Westen guckt, von Platz 2, da stehen die Lakers mit 13 und 4 und Denver. bis Platz 9, da steht Portland bei 8 und 10. Das ist halt wahnsinnig eng beieinander. Ne? Und da wird jeder Sieg zählen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dann, ich will jetzt nicht Oklahoma City schon Platz 1 hier quasi schenken, aber ich denke, da müsste viel passieren, wenn die nicht Erster werden. Also wenn du dann dahinter jetzt so 4 Wochen hast, wo vielleicht 2 deiner 5 besten Spieler fehlen, da kann das gut sein, dass du dann eben zu viele Spiele verlierst, um am Ende vielleicht auf Platz 2 zu landen. Und das würde bedeuten, dass du natürlich dann einen schweren Weg durch die Playoffs hast. Warten wir es mal ab. Aber Denver, das ist ein bisschen schade, weil das ist das Team, das zweitbeste Team bisher gewesen. Dann kommt Houston, ich würde auch komplette Liga sagen, sind das die 3 besten Teams. Oklahoma City ist ein bisschen vorne weg.
Und die Knicks halt.
Aber
ne?
Die Knicks kommen dann wahrscheinlich 6, 7, 8 oder so, mal gucken. Kann man jetzt schon sagen, die NBA Finals werden im Westen ausgetragen dieses Jahr. Das ist vollkommen klar. Also das Western Conference Finals wird das Finale sein.
Ich warte, ich mache dieses Format Ankündigung so lange, bis du irgendwann dich dahinstellen musst und wir hier die letzte Folge in einer Saison machen und du sagen musst, Nico, deine Knicks haben es geschafft, herzlichen Glückwunsch. So, mal gucken, wie viele Jahrzehnte wir das dafür machen müssen. Bis dahin wirst du aber mir gefälligst jede Folge einen Spieler der Woche auswählen und du hast es schon so ein bisschen geteasert. Es riecht danach, als ob ich mir mal wieder ein Detroit Pistons Trikot kaufen sollte.
Ja, und Jalen Duren ist ja auch einer, ein bisschen spielt wie du, also genauso einen miesen Wurf. Aber der kommt dann eben, so wie du auch eigentlich, ein bisschen über die Masse und so ein bisschen über die Gewalt auch. Von daher, nee, der ist super. Das ist halt wirklich so ein Big Man der alten Bauart, wo man einfach denkt, so irgendwie so einen kann es heute ja gar nicht mehr geben. Also der einer, der wirklich, klar, auch ein bisschen athletisch ist, aber eigentlich einen Ball nimmt und einfach dann, ja, zum Korb geht, körperlich spielt, physisch spielt, Rebound wie so ein Irrer. Nicht so viele Würfe blockt, das nicht, aber einfach ein harter Hund so. Und der macht es einfach wahnsinnig gut dieses Jahr. Also nur vielleicht kurz die Zahlen zu nennen, bei ungefähr der gleichen Spielzeit. Letztes Jahr 12 Punkte oder 11,8, dieses Jahr 20,3. Also aber vor allem ganz andere Aufgabe von mal auch. Ne? Wirft 4 Würfe mehr pro Partie. Ne? Wie gesagt, reboundet 11,5 Mal. Man kann das gar nicht in Zahlen wirklich ausdrücken, was der für diese Truppe bedeutet. Und das ist aber auch ein junger Mann, 22 erst. Also davon Trikot zu holen. Wenn du ein Durant-Trikot irgendwo siehst, dann weißt du, der Kollege hat Ahnung.
Na, okay, nehme ich aber mit. Es ist ja sowieso so, wer unser Format seit Folge 1 beobachtet und jedes Trikot sich gekauft hätte, der ist auf jeden Fall der Flex am Strand, da bin ich mir ziemlich sicher. Ein paar Superstars dabei, aber auch ziemlich viele Insider, so wie dieses komplette Format aufgebaut ist. Und wir beide hören uns garantiert in 2 Wochen wieder. Und auf jeden Fall, ich denke mal, gehe davon aus, dass du bist ja, wie ist so Winterpause? Es gibt ja für so einen NBA-Journalisten eigentlich auch keine Winterpause, ne? Also du wirst schon durchziehen müssen, ne?
Nö, Weihnachten geht es ja eigentlich erst richtig los. Gut, da kommentiere ich ja dieses Jahr nicht, das ist ja auch mal ganz angenehm. Aber das ist also, jetzt geht es ja erst, wird ja mit Woche zu Woche wird es ja wichtiger, von daher. Richtige Pause. Paar Tage Weihnachten, aber sonst voll durchziehen.
Aber wir ziehen durch. Wir machen auf jeden Fall weiter unsere Folgen hier. Und versprochen, bald heißt es wieder Triple-Double mit Dre Vogt und Nico Backspin. Bis dahin, danke Dre. Viel Spaß euch mit der NBA. Und denkt dran, Knicks in 7. Garantiert. Irgendwann.